Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los.
Hallo Stefan, schön, dass wir uns heute wieder zu einer Episode von Pop Goes Church treffen.
Ja, hallo Hartmut, ich bin gespannt, denn heute wollen wir ja weit zurückgehen zu den Anfängen sozusagen.
Genau, wir wollen uns heute mal ein bisschen mit den 50er Jahren beschäftigen und mal gucken, was da so abgegangen ist im Bereich neue Musik in der Kirche. Und da haben wir es ja zu tun mit einer Zeit, wo ganz, ganz viel Rock'n'Roll gehört wurde, wo es auch gesellschaftliche Umbrüche gab, wo es eine Jugendbewegung gab mit dem Rock'n'Roll und so. Aber es gab natürlich auch eine Zeit, wo wir in der Kirche noch sehr, sagen wir mal, mit sehr konservativen Strukturen zu tun hatten. Stichwort EKG, also evangelisches Kirchengesangbuch. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie die Situation da kirchenmusikalisch in dieser Zeit war.
Ja, das ist in der Tat eine interessante Phase, weil sie auf etwas reagiert, zunächst einmal, was eine Mangelerscheinung oder als Mangelerscheinung erfunden wurde. In den 20er Jahren, also nochmal 30 Jahre früher als wir sind, gab es eine ganze Reihe von sogenannten Erneuerungsbewegungen. Es war die Orgelbewegung, die kirchmusikalische Erneuerungsbewegung, die liturgischen Bewegungen. Und diese ganzen Bewegungen hatten zum Ziel, etwas Neues zu machen innerhalb von Liturgie, Gottesdienst, Kirchenmusik. Und zwar neu insofern, als dass man es ganz anders machen wollte als die unmittelbare Generation davor. Das ist ja oft so. Und in den 20er Jahren war die Generation davor die Romantik, kann man sagen. Also noch das lange 19. Jahrhundert, das ja bis ins 20. hineinreicht. Und man hat es für eine kluge Idee gefunden, zu sagen, wir gehen mal zu den Ursprüngen zurück, zu unseren Wurzeln der evangelischen Kirchenmusik. Und die fand man dann in der Reformationszeit. Und dann ein bisschen verlängert noch in der Frühbarockzeit und verkürzt gesagt bis Heinrich Schütz gewissermaßen. Und da bildete sich dann so ein Musizierstil oder ein Musizierideal heraus, in dem man sich orientierte an der Musik dieser Zeit. Zunächst einmal sehr viel Musik, Originalmusik aus der Zeit, rezipierte und aufführte. Und aber auch anfing, in der gleichen Satztechnik zu komponieren. Also relativ schlicht zunächst mal, polyphon, ohne Instrumente und alles, was man sich dabei vorstellen kann. Das sind dann Komponisten wie Pepping und Diestler zum Beispiel, die da sind. Und diese Zeit war relativ wirkmächtig, weil sich dort auch die ersten kirchmusikalischen Institute herausgebildet haben, in denen Kirchmusiker ausgebildet worden sind. Und das begann Ende der 20er Jahre, kann man sagen, und lebte dann weiter, auch während der Nazi-Zeit, die ja auch nicht gerade progressiv war in ästhetischen Fragen. Und das verstärkt sich alles insgesamt zu dem Bedürfnis, nach dem Zweiten Weltkrieg einen Neuanfang zu starten und ein neues Gesangbuch zu entwickeln. Und das ist dann das EKG. Und das ist aber voll geprägt von diesen Ideologien der Rückwärtsgewandtheit und der, ja, so eine Retrowelle des Historismus, kann man auch sagen. Und deswegen findet sich in diesem EKG wahnsinnig viel alte Musik und schon nichts mehr aus dem 19. Jahrhundert, etwas verkürzt gesagt. Das heißt, es ist also ein relativ altes Buch, schon zum Zeitpunkt seines Entstehens, und stößt jetzt an diese neue Zeit, die wir in den 50er Jahren haben, und wirkt dadurch irgendwie doppelt verstaubt, wird von beiden Seiten in die Zange genommen. So kann man sagen, ist die Situation.
Ist das vielleicht auch ein Produkt gewesen aus, sagen wir mal, einer Aufarbeitung oder eines Nachklapps dieser Nazi-Zeit, wo man sich doch in ziemlich ideologisches, schwieriges Fahrwasser begeben hat in der Kirche, dass man mit diesem EKG sozusagen Rückgriffe vorgenommen hat, die weiter zurückliegen, um sozusagen wieder so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine Art rein Lehre zu konstruieren. Ist das ein Aspekt?
Ja, das ist, glaube ich, bestimmt. Ne? Ja, ich glaube schon. Also man wollte sich sicherlich nochmal neu justieren und nicht das Risiko eingehen, dass man sich an Zeitgeiste irgendwie dran wagt. Und dementsprechend sagt man, dann nehmen wir lieber das ganz alt Bewährte, da machen wir erstmal wenig falsch. Ja, und das hatte krasse Auswüchse, ne, in der musikalischen Ausbildung auch für die Kirchenmusikerschaft. Das erklärt ziemlich viele der Konflikte, die dann später entstehen werden, dass da also Kirchenmusiker in Amt und Würden sind, die ausgebildet worden sind zu einer Zeit oder unter einem Ideal, wo man im Grunde schon sagen kann, Max Reger ist eigentlich zu modern.
Mhm.
So, das ist dann interessant, weil man dann sagen kann, das erklärt natürlich manches auch. Und zeigt auch, dass man nicht so streng ins Gericht mit diesen Leuten gehen darf, weil die einfach natürlich ihre eigenen Prägungen haben aus ihrer Ausbildungszeit.
Ja. Ja, ja, und das wirkt ja bis heute an vielen Stellen nach. Das muss man so festhalten. Das ist schon so, ne? Ja, die 50er Jahre sind ja geprägt durch, sagen wir mal, gesellschaftlich sehr starke Umbrüche. Also eine sehr starke auch Auflehnung der jüngeren Generation gegenüber der älteren. Das wird dann in den 60er Jahren wird das ja dann richtig greifbar. Aber das geht dann in den 50ern bereits los. Da hängt sicherlich auch damit zusammen, das Nazi-Erbe, die nicht vorhandene Aufarbeitung dieses Nazi-Erbes in der Gesellschaft. Und dort hinein kommt jetzt mit dem Rock'n'Roll eine Jugendbewegung, eine Mitreißende, die total begeistert, die den Körper anspricht, die ja über alle Stränge schlägt. Also es gab zum Beispiel dieses legendäre Konzert von Bill Haley, der 1958 im Berliner Sportpalast ein großes Konzert gegeben hat, was in einem Desaster geendet hat. Ja, also die Leute sind, die haben mehr oder weniger alles kurz und klein geschlagen. Es gibt da so einen Zeitungsbericht aus der Zeit. Nachdem die Radau-Tournee des amerikanischen Massenaufpeitschers Bill Haley in der vergangenen Woche wie ein Tornado über Berlin, Hamburg und Essen hinweggerast war, zog der Veranstalter Kurt Collin anhand der ersten ausführlichen Berichte von den Verwüstungen eine klägliche Bilanz. Das schreibt der Spiegel damals.
Ah ja. Wilde Zeiten.
Wilde Zeiten. Also das muss schon ganz schön heftig gewesen sein. Und Bill Haley selber war so auch erschrocken über dieses Ausmaß dieser Verwüstung, dass er dann 1964 tatsächlich nochmal ein sogenanntes Wiedergutmachungskonzert gespielt hat, ja. Also war schon sehr beeindruckend, und man sagt ja immer, ja, Elvis Presley ist irgendwie Rock'n'Roller. Es gab aber noch natürlich eine ganze Menge anderer Protagonisten, die diese Musik sehr, sehr stark gemacht haben. Und das wurde von den jungen Leuten natürlich gehört, getanzt. Und daraus natürlich entstand auch ein Bedürfnis, auch solche Art Musik in der Kirche vorzufinden.
Und also ich finde spannend, dass es sozusagen so eine spezifische Jugendkultur zum ersten Mal sich da musikalisch ja Bahn bricht, eigentlich eine echte Jugendkultur,
ja,
mit einer eigenen Musik. Das erklärt ja auch diese Reaktion von Erwachsenen. Das ist ja eine Bedrohung des Establishments, die damit verknüpft wird in irgendeiner Form, weil man so den Status quo so hinterfragt. Und das finde ich ganz interessant.
Genau, das ist auch das erste Mal überhaupt, dass so eine sehr starke Ausprägung mit Musik verbunden ist, also eine sehr starke jugendkulturelle Ausprägung mit Musik verbunden ist, die sich dann in den Klamotten niederschlägt, die in der Elvis-Tolle sich niederschlägt, in Moped fahren, und man hat dann einfach ein bestimmtes Outfit gehabt und so, zu zeigen, da gehöre ich dazu. Diese Art von Bewegung, das gab es eigentlich vorher so nicht. Es war echt ein Novum.
Das ist, glaube ich, eine Hinterfragen von allem so, ne? Und das ist, glaube ich, spannend. Das ist, hinterfragt eigentlich alles. Und das erklärt, glaube ich, auch die Reaktion, warum die so heftig ist von den Erwachsenen. Denn die Musik, finde ich, gibt es oftmals gar nicht so her, dass man sagt, das ist jetzt so chaotisch oder so bedrohlich. Es ist, glaube ich, eher, dass man alles das damit hinterfragt, was die Erwachsenen vormals gehört haben. Und das ist ja in der Zeit Schlager gewesen in Deutschland.
So ist es. Und eine Hinterfragung in dieser Größenordnung, das war halt neu, ne? Das gab's, gab's vorher so nicht. Auch wenn es immer wieder Wellen und Bewegungen gegeben hat, aber so in dieser Massivität war das schon neu. Und zugleich war es so, dass eben im kirchlichen Raum es eine sehr starke Solidarisierung mit der aufkommenden Bürgerrechtsbewegung in den USA gegeben hat. Also das sollte man, muss man vielleicht auch noch ein bisschen mit berücksichtigen, wenn man sich nämlich klar macht, dass in dieser Zeit ganz viele Spirituals gesungen worden sind, dass man mit Spirituals gearbeitet hat, dass man die auch mit deutschen Texten versehen hat und so weiter. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass es diese Bürgerrechtsbewegung gegeben hat, die ja Mitte der 50er Jahre so richtig losging. 1955, 56 gab es diesen lang anhaltenden Busboykott in Montgomery. Das war so ein bisschen der Startpunkt dieses Civil Rights Movement. Und Martin Luther King war zu dieser Zeit dort Pastor. Der war seit 1954 Pastor in dieser Dexter Avenue Baptist Church. Und da ging im Grunde genommen so eine Bewegung los, die sich sehr stark gemacht hat, sozusagen gegen Unterdrückung, gegen Rassentrennung aufzustehen. Und das wurde in der Kirche, auch in den 50er Jahren, auch in Deutschland, ja, mit viel Solidarität und Wohlwollen begleitet und mit viel auch Enthusiasmus. Man kann das an ganz vielen auch Predigten nachlesen, die es aus der Zeit gibt und so. Und ich finde, es wird deutlich, dass man sich dann eben auch dieser Musik zugewandt hat, dass man genau diesen Klang haben wollte und gesagt hat, okay, das ist auch ein Akt der Solidarität, des Spirituals in unseren deutschen Kirchen zu sehen.
Ja, das ist spannend, weil es gibt ja auch partiell dann so diese Gospelmusik, die dann mit dem Golden Gate Quartett und so durch die deutsche Unterhaltungsmusik ein bisschen tourt. Also es kommt auch irgendwie im Mainstream an, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt auch in den 50er Jahren, habe ich gesehen, so eine interessante Wildwest-Romantik, auch im Schlager tatsächlich so. Dass also so eine auch die Karl-May-Festspiele so in Bad Segeberg, die werden, glaube ich, begründet in den 50er Jahren auch. Das finde ich auch ganz spannend, dass man sich so dem Westen hin öffnen möchte, mit allen Verklärungen, die da ja auch mit drin hängen auf der einen Seite. Aber dann auf der anderen Seite so ein Bedürfnis nach Authentizität entsteht, wirklich die richtige Musik da auch zu holen. Also nicht nur die verkitschte deutsche Schlagerversion von Wild West, sondern eben das, was in den Kirchen dort gesungen wird. Und da natürlich mit allem, was das bedeutet, so auf die Art und Weise, wie man das dann in Deutschland so machen kann, weil natürlich die stilistischen Kenntnisse erstmal nicht so richtig vorhanden sind und mit Übersetzungen auch. Aber immer auch im Bewusstsein habe ich auch gefunden, dass diese Übersetzungen eigentlich so Notbehelfe sind, die man jetzt erstmal machen muss. Aber eigentlich sollte das schon Englisch sein. Aber es war halt englische Sprachkenntnisse nicht wahnsinnig weit verbreitet in den 50er. Es war einfach gar kein Schulfach ja noch zu der Zeit. Insofern ist es natürlich auch ein sinnvoller Weg, in der evangelischen Kirche zunächst mal in Deutsch das zu singen. Also es würde ich auch nicht so wahnsinnig, das finden viele ja immer ein bisschen putzig irgendwie so. Aber eigentlich ist es fast logisch, wenn niemand den englischen Text versteht, dass man ihn erstmal nach Deutsch übersetzen muss, im Bewusstsein, dass es erstmal eine Zwischenstufe ist.
Ja, das ist ja total nachvollziehbar. Es gibt aber natürlich auch Beispiele, wo der deutsche Text dann einfach so ganz anders, nicht nur inhaltlich ist, sondern auch ganz anders klingt. Ja, also ein Beispiel, Oh, When the Saints Go Marching In, ja, das ist ja ein spirituell relativ bekanntes. Und da gibt es eine deutsche Fassung von dem von mir sehr geschätzten Theo Lehmann, der hat also einen Text dazu gemacht. Es gibt ein Wort in dieser Welt, ja, es gibt ein Wort in dieser Welt, das wiegt noch mehr als alle Wörter. Das ist also das ist rein einfach sprachlich so hart, wie man sich das nur irgendwie vorstellen kann. Passt dann nicht so ganz. Aber okay, nichts dagegen, dass man auch Versuche macht, die dann vielleicht nicht so hundertprozentig passen.
Ja, und einzelne davon sind ja bis heute drin, ne? Einzelne sind ja bis heute, werden die ja noch gesungen, ne? So in Kindergärten und sowas, ne? Gottes Liebe ist so wunderbar und er hält die ganze Welt in seiner Hand.
Genau. Es gibt ja auch einige, im Gesangbuch gibt es ja auch einige Vertreter aus diesem Genre, ja. Erd und Himmel sollen singen von Paul Ernst Droppel. Es geht ja auch auf ein Spiritual zurück und hört, wenn Jesus glücklich preist. Wir hatten in unserer letzten Ausgabe schon mal darüber gesprochen, dass es ja auch in den Tutzinger Preisausschreiben eine regelrechte Kategorie gab, Spirituals oder spirituelle Bearbeitungen. Also nee, ich will das gar nicht diffamieren. Das ist eigentlich eine großartige Entwicklung und die war auch sehr reichhaltig.
Genau, sie führte ja auch nicht nur, dass diese Spirituals gesungen wurden, sondern es gab ja auch größere Werke irgendwie, die dann in dieser Stilistik so entstanden sind. Und das ist ja das wirklich Spannende, finde ich, dann. Dass man versucht hat, das kompositorisch nachzuzeichnen irgendwie.
Ja, man hat sich relativ früh, eben schon in den 50er Jahren, dann so auf größere, vielleicht abendfüllende Werke gestürzt und da Sachen rausgehauen, die schon ganz interessant sind. Also zum Beispiel gibt es das mittlerweile legendäre Halleluja Billy. Mhm. Ja, was ist das eigentlich? Ein Oratorium. Es ist jedenfalls ein zusammenhängendes Werk, was eine Geschichte erzählt. Helmut Barbe hat das geschrieben, also man könnte sagen, es ist ein Musical vielleicht. Es wurde uraufgeführt beim Kirchentag in Frankfurt 1956 und der Textdichter ist Ernst Lange. Mhm. Und Ernst Lange war eine ganze Weile in den USA und hat dort in New York gelebt und hat da auch in einer Gemeinde gearbeitet und so. Man hat sozusagen diese Widersprüche einer Großstadt, einer amerikanischen Großstadt in diesen Text von diesem Halleluja-Billy reingelegt. Und wir können ja mal ganz kurz vielleicht reinhören in so einen solchen Song, damit man so eine Idee hat, wie das klingt. Das ist der sogenannte Halleluja-Song.
Kommt und lasst uns Halleluja singen, singen, denn wir können nichts als Halleluja singen, singen. Alle bösen Sünder sollen zu Kreuze kriechen.
Ja, wenn's nach uns geht, muss die Welt nach Weihrauch riechen. Halleluja, Amen.
Und wenn die Ratten ein Kind holen, dann schreien sie Halleluja.
Ja!
Sie singen und sie beten und sie machen ernste Gesichter, als wären sie traurig. Doch sie sind gar nicht traurig, denn sie schreien Halleluja.
Ja, Halleluja, Amen.
Freunde, kommt und lasst uns Halleluja singen, singen.
Denn ja, also wenn man es hört, würde man vielleicht jetzt nicht unbedingt an Spirituelle-Mucke denken oder so, aber...
Nicht sofort, es erschließt sich nicht sofort, aber...
Ja, aber da steckt schon einiges davon drin und vor allen Dingen der Text ist sehr frech, sehr sehr heutig, sehr Widersprüche aufspießend und so. Ist ein interessantes Stück, es passt nicht mehr so ganz in die heutige Zeit, aber als Meilenstein schon ganz interessant. Und es hat eben... auch einiges in Gang gesetzt. Das haben auch andere dann ähnliche Stücke geschrieben und das ist relativ bekannt geworden, diese Nummer. Mhm.
Kann man hier auf dem Internetseite Deutscher Theaterverlag, kann man sich die Aufführungsrechte erwerben. Also insofern, wer möchte, kann man mal ran.
Das wäre doch mal was für dich, Stefan.
Ja, wer weiß. Ne? Man müsste es vielleicht etwas aktualisieren, aber es ist schon interessant. Das ist ja es spielt ja irgendwie so im Slum und da stoßen ja dann irgendwie verschiedene zwei Gruppen aufeinander. So eine Gruppe mit einem Pastor, der da durch die Gegend zieht und die Leute missionieren möchte. Vielleicht ist das im entsprechenden szenischen Kontext ganz spannend.
Ja. Und dann gab es ja auch in dieser Zeit sogenannte Jazz-Gottesdienste. Also das fing dann in dieser Zeit an mit Jazz-Gottesdiensten. In Halle gab es 1956 einen Jazz-Gottesdienst, der von dem schon erwähnten Theo Lehmann, damals Student, initiiert wurde. Ja, man hatte irgendwie so das Selbstbewusstsein oder das Bewusstsein, dass dieser Gottesdienst etwas ganz Neues war, dass es wohl der erste Jazz-Gottesdienst in dem damals noch vereinten Deutschland gewesen sein soll. Ja, kann man darüber reden. Es mag vielleicht auch hier und dort andere parallel noch andere Versuche gegeben haben. Aber auf jeden Fall hatte der schon eine gewisse Bedeutung. Und was man da unter Jazz verstanden hat, ist im Grunde genommen wieder spirituell. Mhm. Man hat da dieses Spiritual Quintett aus Düsseldorf eingeladen, die haben dort gespielt. Dann gab es eine sogenannte Dixieland-Band aus Halle, die dort tätig war. Ganz interessant. Also, und es hat dann etliche Nachahmer Jazz-Gottesdienste auch gegeben. Ich habe hier auch nochmal ein Beispiel, damit man vielleicht mal eine Idee davon kriegt, wie das so klang und wie man zugleich sich für diese Art von Musik immer wieder gerechtfertigt hat. Das ist, finde ich spannend, das durchzieht gerade diese frühe Phase der neuen geistlichen Lieder. Wir hatten das auch schon beim Thema Dutzinger Preisausschreiben ja auch schon gemerkt und festgestellt. Diejenigen, die es machen, die sind einerseits natürlich stolz darauf, dass sie etwas Neues machen und andererseits versuchen sie es unentwegt zu rechtfertigen. Dem Motto, es ist vielleicht noch alles noch nicht so ganz klasse und wir könnten doch mal versuchen, aber wir wissen ja, dass wir noch ganz, ganz klein sind und noch viel Entwicklung brauchen, so nach dem Motto. Ich habe hier mal ein Beispiel von einem Jazz-Gottesdienst in Hamburg. Lässt sich leider nicht genau herausfinden, in welchem Jahr das gewesen ist, aber es war Mitte der 50er Jahre. Das kommt auch in diesem Film vor. Ganz interessanter Film, den lohnt sich mal anzuschauen. Der heißt Im Namen des Herrn, Kirche, Pop und Sozialismus. Also es geht da im Wesentlichen um die frühe Phase in der DDR. Und auch die spätere Phase in der DDR. Aber da kommt eine Szene drin vor. Dieser Film ist von Michael Rauhut und Tom Franke von 2013. Findet man wahrscheinlich in irgendwelchen Mediatheken. Da gibt es auch diese Sequenz von diesem Jazzgottesdienst in Hamburg. Wir hören mal rein.
Sing die neuen Klänge mit uns, Trompeten blasen wir. Ehemals Propheten des Herrn, sie lobten Gott wie ihr.
Jazz in der Kirche? Muss das sein? So fragen sie mich. Und ich meine, wir sollten es einmal versuchen. Es ist ja schließlich ein offenes Geheimnis, dass viele junge Menschen nach ihrer Konfirmation den sonntäglichen Hauptgottesdienst nicht mehr besuchen.
Ja, also die Rechtfertigung kommt, folgt auf dem Fuße. Genau.
Ja, ja. Es ist für einen guten Zweck, sozusagen.
Es ist für einen guten Zweck. Und interessant, ich meine, das ist ja nun eine Erkenntnis, die sich durch die ganzen Jahrzehnte immer wieder zieht und die immer wieder natürlich formuliert wird. Warum kommen die jungen Leute nicht mehr in die Hauptgottesdienste? Das hat einen offenbar in den 50er Jahren schon umgetrieben. Und man hat immer wieder neue Versuche gestartet, das Problem zu lösen. Unter anderem auch immer wieder mit Musik. Indem man dann auch später immer wieder gesagt hat, ja, wir müssen Jugendmusik machen. Und damit hat man dann Blues verbunden oder andere Musikrichtungen, wo man gedacht hat, damit kriegen wir junge Leute wieder in die Kirche. Ich finde, das ist immer schon ein Fehler gewesen. Wenn man moderne oder Popularmusik in Gottesdienst in der Kirche haben will, dann muss man das selber wollen und nicht als Mittel zum Zweck oder als Köder auslegen. Ja. Das funktioniert so nicht.
Ja, weil gerade Authentizität wahrscheinlich ja einer der Aspekte ist, der relativ entscheidend ist. Ne? Und
so.
Wenn es dann so hölzern daherkommt, dann macht es nicht so viel Sinn vielleicht.
Ja, könnte man sagen.
Ja, spannend finde ich, dass das tatsächlich jetzt dann gleich so in den Gottesdienst reingeht. Ne? Das ist also, wir haben beide Ebenen jetzt. Auf der einen Seite so abendfüllende Werke, aber dann immer das Bestreben, das auch in den Gottesdienst zu bringen mit Liedern, das ist ja dann der Strang, der weitergeht mit dem NGL im Grunde, kann man sagen. Da können wir dann nochmal vielleicht nächstes Mal drauf gucken, wie das dann sich dann konkretisiert hat. Es sind aber zum Teil ja die gleichen Protagonisten, die beides gemacht haben. Es gibt ja Leute, die haben Lieder geschrieben auf der einen Seite und größere Kompositionen dann auch. Einer davon ist der Paul Ernst Ruppe. Da können wir vielleicht zu dem nochmal ganz kurz was sagen und dann machen wir erstmal den Sack für heute ein bisschen zu.
Ja. Ja, Paul Ernst Ruppe war vor allen Dingen ein Kanon-Komponist, muss man sagen. Der hat zum Beispiel vom Aufgang der Sonne, ja, kennt, glaube ich, jeder. Das hat er schon 1937 geschrieben. Zahlreiche weitere Kanons hat der Mensch gedichtet. Es gibt viele auch davon im Gesangbuch. Aber er hat sich auch mit dem Bereich Spirituals beschäftigt. Erd und Himmel sollen singen. Ist so eine Vertonung von ihm auf das Spiritual Singing with a Sword in My Hand. Da hat er sozusagen das als Vorlage genommen. Und verschiedene andere spirituelle Melodien hat er sich auch rangesetzt. Und er hat auch größere Werke tatsächlich geschrieben. Und eins davon ist Crucifixion. Das ist ein größeres Werk, wo es natürlich um das Thema Kreuzigung geht. Und auch da können wir mal ganz kurz reinhören, wie das klingt. Interessant, dass die Posaune dann immer den neuen Akkord schon mal vorspielt und dadurch eine ziemliche Dissonanz erzeugt wird. Das hat er sich sicherlich alles so gedacht. Auch ein interessantes Werk, das ist 1960 erschienen, nennt sich Passionsbetrachtung nach Spirituals für Vorsänger, gemischten Chor, Posaune und Kontrabass. Was vielleicht zu den 50er Jahren auch noch ganz kurz interessant ist, ist, es gibt die Gründung des Jugend für Christus Chores. Der Jugend für Christus Chor wurde 58 gegründet und der ist wirklich dann, der löst einen Boom von Jugendchören aus, die sich dann später in den 60er Jahren bis in die 70er Jahre hinein sozusagen sehr tapfer halten und immer größer werden. Das ist so eine richtige Jugendchorbewegung und das geht eigentlich in den 50ern schon los. Jugend für Christus Chor, damals gegründet, 58 von Johannes Haas und später war langzeitige Leiter Klaus Heitzmann. Und interessant vielleicht auch für den einen oder anderen, so Leute wie Manfred Siebald, Helle Heitzmann und so, die haben alle in diesem Chor gesungen und sind dadurch im Grunde genommen mit der Musik in der Kirche, ja, haben das ja teilweise professionalisiert und haben dort ihre Anfänge gehabt.
Das ist spannend, weil wir dann sind wir im Grunde fast ein bisschen wieder da, wo wir angefangen sind, als ich ein bisschen geschildert habe, wie in den 20er Jahren sich das entwickelt hat. Denn das ist tatsächlich auch so eine Chorbewegung ja gewesen, dass da die Jugend gesungen hat. Also diese Tradition des Jugendchors, die hat es gegeben, die wird dann aufgebaut mit neuen Stücken. Und das vielleicht auch Paul-Heinz Druppel nochmal ganz spannend, denn der, hast du ja schon gesagt, ne, als Kanon-Komponist. Kanon ist eins der Gesangsideale dieser kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung gewesen. Und Ruppel hat tatsächlich auch Kontakt gehabt zu diesen Leuten, ne? Zu Richard Goelz und Bornefeld und Distler. Also der Spirit, der in dieser Bewegung drinsteckt, ist eigentlich der richtige gewesen, sich zu erneuern. Und das kann man im Rückgriff machen oder indem man auch auf neue Stile guckt. Und das ist spannend, finde ich, wie das in seiner Person sich dann so einmal wendet. Ja. Weil der Grundgedanke der gleiche ist.
Ja. Ich denke, damit haben wir so ein bisschen einen Überblick vielleicht mal besprochen, was sich so in den 50ern abgespielt hat. Und wir gucken mal, wie es weitergeht, was wir in der nächsten Episode bereden werden. Aber es ist einfach ein ganz, ganz spannendes Thema, sich mit der neuen Musik in der Kirche auseinanderzusetzen. Und von daher vielen Dank für das Gespräch heute, Stefan. Und
ja, dir auch vielen Dank.
Wir hören uns.
Ich freue mich aufs nächste Mal.
Wir hören uns die Tage wieder. Alles klar, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.